Bundestag gefiel, gab es wirklich mal in unserem Staat das Grundrecht auf Asyl. 93, Änderung der Gesetze, Änderung der Grundrechte und Rechte. Menschenherze vom besten Deutschland bis hin in den Nordblock.
Oh, oh, wo war die in Monster? Oh, oh, wo war die in Monster?
Wo seid ihr jetzt? Es wird weiter gehetzt.
Europa, geschlossene Festung, die Mauer so hoch, abgeschottete Festung. Militärisch sichern sie die Grenzen ab. BGL täglich auf Menschenjagd. Rein darf nur wirtschaftlich verwertbare Ware. Sortiert nach Nützlichkeit, Menschen werden zur Ware. BRD Asyl heißt in Baracken zu leben. Und der deutsche Mob steht mit Brandfackeln daneben. Erst Hullenschikane ohne Rücksicht zu nehmen. Dann Zwangsausreise zurück in das Elend. Also Partisanen, es ist immer noch das Beste. Sprengt alle motherfucking Abschiebeknäste.
No border, no nation, stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border, fight law and order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörden.
No border, no nation, stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border, fight law and order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörden.
Ein nationaler Politiker, ich schreib pack diesen Sack. Steck den Spinner mal ins Innere von einem Abschiebeknast. Bett ihn ein, ohne dass sie ihn sich verabschieden lassen von seiner Familie. Man das mit Mastkriegern macht. Ich bin einer der wenigen Krieger auf einer aktiven Nacht. Mein Kampf bedeutet, dass ich kontra über den Takt fliegen lasse. Ich höre stetig nur Themen wie die Steuer braucht eine Senkung. Wir brauchen kein Deutschland, die Welt braucht eine Wendung. Ihr schickt lebendige Menschen in ein Ausreisezentrum, nachdem die meisten jahrelang um Ausweise kämpfen. Manche helfen, indem sie denselben Trauscheine schenken. Ich wünschte, die Welt hätte überhaupt keine Grenzen.
No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden.
No border, no border.
Dieses Land verlassen, keiner kriegt davon was mit, verdammt, ich kann's nicht fassen. Ohne Land zu fackeln, deportieren besser Mister Menschen wegen lächerlicher Grenzen, die so Stresser sich erkämpfen. Grenzen stoppen Flucht vor dem Leid, das sie erzeugen. Und sich Leid und Touren beugen, kann nur Scheiße so bedeuten. Unnütze Migranten sind vom Staat nicht gewollt, denn in Schwarz-Rot-Gold ist grad das Boot voll. Unnütze Migranten sitzen in Abschiebehaft und der Staat schiebt sie ab. Schweigen hilft Akzeptanz, darum kämpfe ich verbal. Kein Mensch ist illegal.
Stop deportation.
Bringt alle Abschiebeknäste.
Stop deportation.
Bringt alle Abschiebeknäste.
No border, no nation. Stop deportation.
No border, no nation. Stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border. Fight law and order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörden.
No border.
Stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border. Fight law and order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörden.
1962 gab's in unserem Staat so manchen Arbeitsplatz. Wurde bezahlt und der hat hart auch gut genug gearbeitet. Doch aus Menschen, die ursprünglich nicht in Deutschland wohnen. 4,2 Millionen. Bis in Krise und Rezession zu teuer wurden. Und die deutschen Pisser erkannten, dass die Leute verschwanden, wenn wir die Wirtschaftsflüchtlinge nannten. Und hier zu landen wurde gefährlich im Westen und im Ostblock.
Wo? Wo? Wo wart ihr in Rostock? Wo? Wo? Wo wart ihr in Rostock?
Wo seid ihr jetzt? Es wird weiter gehetzt.
No border, no nation, stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border, fight law and order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörden.
No border, no nation, stop deportation.
Solidarität muss praktisch werden.
No nation, no border, fight law and order.
Feuer und Flamme in Abschiebebehörden.
Ja, hallo, Sonntagabend, 8 Uhr. Guten Abend beim anarchistischen Radio. Wir haben heute zwei Gäste, die Elke und den Dan von der Desi. Und die werden uns ein bisschen was erzählen. Desi heißt was?
Ja, die Desi ist die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Es ist eine Beratungsstelle für Flüchtlinge, hauptsächlich Asylwerberinnen, aber auch Illegalisierte bzw. Leute, die mit ihrem Visum oder ihren Aufenthaltstitel Probleme haben.
Deserteurs- und Flüchtlingsberatung?
Naja, Deserteurs- und Flüchtlingsberatung deshalb, also uns gibt es seit 1992, entstanden eigentlich als Teil der AG-Wehrdienstverweigerung und das ist Ex-Jugoslawien-Krise und deshalb Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Also ist ursprünglich als Beratungsstelle für Deserteure aus Ex-Jugoslawien entstanden.
Kann man sehr gut erinnern, damals so, keine Ahnung, Interviews, Radioberichte, was auch immer, so mit, ja, und die da unten haben sie die Schädel und das ist ja wirklich arg und warum hören die nicht auf? Und wann irgendwer gesagt hat, ich nicht und gegangen ist, ist er da natürlich sofort wieder rausgeschmissen worden, weil sowas kann man ja nicht unterstützen. Ne?
Genau, und sowas ist auch rechtlich nicht möglich, weil Desertieren eben auch bei uns ein Straftatbestand ist und für Straftatbestände allein gibt es kein Asyl.
Ja, also ich denke mal, das ist irgendwie sozusagen ein logischer Schluss, ein Staat, der Desertieren nicht unter Strafe stellt und zwar auch aus anderen Staaten, mit denen er gerade nicht aktuell im Krieg ist, gräbt an seinen eigenen Grundfesten sozusagen und ja. Seit 1992, das heißt, das sind jetzt 16 Jahre.
Ja.
Das ist schon Zeit, wo man irgendwie einiges machen kann, denke ich mal. Wie viele Leute sind da beteiligt oder wie ist das?
Naja, eben 16 Jahre ist ewig. Es sind die Leute, die das mitbegründet haben, sind teilweise so als noch peripher noch dabei, also Ansprechpersonen. Es ist natürlich eine extrem hohe Fluktuation, weil alle das ehrenamtlich machen und alle nebenbei noch 100 Sachen zum Erledigen haben und das deshalb auch schwerfällt, da ewig dabei zu bleiben. Es hat sich ja inhaltlich verändert. Also es hat ursprünglich nur Deserteursberatung geheißen. Flüchtlingsberatung ist erst später dazu gekommen, wo immer mehr Asylwerberinnen gekommen sind, die halt nicht als Asylgrund Desertion gehabt haben, sondern aus diversen anderen asylrechtlichen Gründen zu uns gekommen sind. Und jetzt haben wir eigentlich Deserteure, also ich bin seit über 3 Jahren dabei und ich glaube, wir haben einen Deserteur habe ich bis jetzt beraten. Also es hat sich echt inhaltlich komplett verändert.
Ja, ja.
Und,
zu uns kommen heißt wohin?
Ja, zu uns kommen heißt Personen, die nach Österreich kommen und hier einen Asylantrag stellen.
Nein, ich meine...
Oder zu uns meinst du jetzt
wo Beratungsstelle? Wo gehe ich hin, wenn ich?
Okay, ja,
ganz uns konkret.
Ja, okay. Schottengasse, also gleich bei der Uni dort Schottengasse. Da gibt es eine Bürogemeinschaft, wo mehrere Büros sind, eben die AG-Wehrdienstverweigerung, dann die Solidaritätsgruppen, die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, Maaßen, AMSA ist eine Beratung, was?
Medizinische Beratung.
Und Zivildienstberatung und IZ, nein, das ist jede Beratung. Also es sind halt eine Bürogemeinschaft und dort haben wir unser Büro.
Und da geht man einfach hin oder macht man einen Termin oder wie funktioniert
das? Naja, wir haben das so, wir haben also einmal die Woche, Mittwoch 18 Uhr ist offene Beratung. Also unser Büro ist eigentlich jeden Tag, also von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr offen. Da haben wir aber hauptsächlich Termine, weil sonst kommt man irgendwie nicht mehr zum Arbeiten. Und deshalb haben wir diese offene Beratung für Leute, die neu da sind,
okay,
neu zu uns kommen. Und auch für Leute, wo es brennt, also wo es dringend ist.
Wir haben Termine. Welche Termine? Also sprich, was ist so die Arbeit?
Also wir sind rechtliche Vertretung im Asylverfahren. Also wir haben Vollmachten von sämtlichen Klientinnen und vertreten sie in sämtlichen rechtlichen Sachen im Asylverfahren, wobei das ist eigentlich das Kern, also der Kern von unserer Arbeit, aber es ist halt, es verschiebt sich sehr. Also man schreibt Inkasso, Briefe beantwortet man, Ratenzahlungen vereinbart man, Besuche bei Schubhaft, Besuche in der Haft, mitgehen zu einem Interview oder Einvernahme im Asylverfahren, Akteneinsichten, also alles. Wohnungssuche.
Das heißt aber, es ist sehr viel Rechtliches dabei.
Ja.
Angenommen, mich würde es jetzt interessieren, bei der Desi mitzuarbeiten. Gibt es da sowas wie eine Einschulung oder wie funktioniert das?
Naja, es ist so, also wenn man bei der Desi mitarbeiten will, es gibt auf jeden Fall eine Einschulung. Wir setzen aber bei den meisten Mitarbeitern voraus, einmal irgendwann ein Praktikum dort zu machen. Das heißt, einmal mindestens 2 bis 4 Wochen einmal wirklich da zu sein und den Betrieb mitzuerleben. Und auch wirklich, es fängt bei uns jetzt beim neuen Mitarbeiten, es kann im Endeffekt jeder mitarbeiten, es braucht überhaupt keine Vorerfahrung oder irgendwas. Also es war auch bei mir, wo ich angefangen habe, ich habe nicht mal gewusst, dass es ein Asylverfahren oder sowas gibt. Sondern man erledigt da wirklich die Aufgaben, man geht zu Beratungen mit, man schaut sich die ganzen Tätigkeiten einfach mal an und fängt so von klein auf an, wirklich mal kleine Aufgaben zu übernehmen und immer größer, bis man dann auch wirklich selbstständig beraten kann. Also wir schauen auch sehr drauf, dass jetzt Leute weder überfordert sind, noch dass sie sich langweilen dort, weil wir einiges an Verantwortung zu tragen haben natürlich.
Ja, und wie viele Leute ungefähr arbeiten damit? Weil ich denke mal, alle ehrenamtlich, das sind doch relativ ausgedehnte Öffnungszeiten. Ja, es ist ja kein Job, von dem man leben kann, weil wenn man nichts Zeit kriegt, das heißt, die meisten Leute werden irgendwas anderes auch noch machen. Ich nehme an, das muss dann eine relativ große Zahl sein, oder?
Ja, es sind zurzeit, also das Kernberatungsteam sind 10 bis 15 Leute, die wirklich aktiv beraten, beziehungsweise gerade am Anfang sind. Dann gibt es noch einmal ca. 10 Leute, die beraten haben, die teilweise noch für Fragen zu erreichen sind, so mithelfen. Es hat eine Zeit lang gegeben, es passiert jetzt gerade Deutschkurse für Flüchtlinge, Migrantinnen, die auch kostenlos sind. Waren auch wieder 5 bis 6 Leute. Und also, ich würde sagen, so alles in allem, der ganze Pool, der irgendwie mit der Desi zu tun hat, werden zwischen 30 und 40 Leute sein.
Und von wegen, es ist eine relativ hohe Fluktuation, das heißt, ich nehme an, die Desi kann eigentlich immer neue Leute brauchen, oder zwecks?
Eigentlich immer, ja. Also wir freuen uns immer über neue Leute. Natürlich, was wir uns am meisten wünschen, sind halt Leute, die dann wirklich auch dabei bleiben, die selbstständig beraten können, weil einfach das ist, was wirklich gebraucht
ja,
wird.
Ja, klar. Und das ist eben was, was man sich erst erarbeiten muss und reinkommen muss und so weiter.
Natürlich, ja.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes
et qu'ils pourront tirer.
Ja, ihr habt jetzt gesagt, dass es sind alles in allem an die 50 Menschen, die da mitarbeiten auf verschiedenen Ebenen, ehrenamtlich. Trotzdem nehme ich an, ihr braucht auch Geld, werdet ihr von irgendwem unterstützt, kehrt ihr irgendwo hin? Also wie ist das organisiert?
Also wir sind eigentlich sehr weitgehend autonom, kann man sagen. Also wir gehören zu keiner Organisation, wir werden von keiner Organisation wirklich total unterstützt oder gesponsert. Was wir bekommen bisher immer war, dass uns die Stadt Wien für unsere Beratung für anerkannte Flüchtlinge zu einem Teil unterstützt hat, also eben gefördert hat mit öffentlichen Geldern.
Entschuldige, bisher immer heißt, das wird sozusagen jährlich verhandelt oder wie?
Das war bisher ein Jahresprojekt, läuft jetzt aus, weil die Stadt Wien selber eine anerkannte Beratungsstelle macht. Wir sind früher auch für die Beratung von Asylwerberinnen gefördert worden, hat sich auch aufgehört mit der Grundversorgung, wo es dann eben geheißen hat, gut, das macht jetzt die Caritas und da gibt es also für kleine NGOs nichts mehr, weil die Caritas anscheinend den Bedarf abdecken kann.
Na klar.
Wir finanzieren uns zurzeit aus Spenden eigentlich, auch aus Benefizveranstaltungen, das sind circa 2/3, die wir jährlich selber aufstellen. Und deswegen, also Spenden werden halt einfach immer ganz dringend benötigt.
Aber das heißt, verbunden damit, ihr kriegt sozusagen von niemandem Geld, ihr kehrt auch nirgends hin. Also ihr seid weder ans Innenministerium noch an die SPW noch an ich weiß nicht wen irgendwie angekoppelt oder was auch immer.
Genau.
Ja.
Genau. Und also es ist ja unabhängig, wir beraten. Es gibt Beratungsstellen, die unterscheiden, ob jemand legal oder illegal ist, weil und wir machen das nicht. Also jeder, für uns ist kein Mensch ist illegal, das ist klar. Und wir vertreten jeden, der in sämtlichen Bereichen, wo er Vertretung will.
Was heißt hier legal oder illegal? Ist vielleicht interessant, weil viele Leute denken, okay, illegale Einwanderer heißt Leute, die leben vom Verbrechen oder so. Was heißt in Wirklichkeit?
Also das österreichische Fremdenrecht kennt einfach diesen Begriff, dass er quasi fremd ist, wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht hat. Und sobald ich fremd bin, die österreichische Staatsbürgerschaft nicht habe oder vielleicht auch die EU-Staatsbürgerschaft nicht habe, brauche ich irgendeine Form von Aufenthaltstitel, den mir Österreich erteilen muss. Also Österreich schaut sehr darauf, dass wirklich sozusagen Migration verwaltet wird, dass da drauf geschaut wird, wer darf rein, wer darf hier bleiben und so weiter. Und das ist dann genau der Unterschied zwischen, habe ich einen Aufenthaltstitel, lebe ich legal hier, oder bin ich sozusagen illegalisiert, habe keine Form von Aufenthaltstitel. Hat aber jetzt mit Verbrechen im Grunde nichts zu tun.
Ich komme jetzt nach Österreich. Eine Zeit lang kann ich ja sowieso überall, also kann ich ja, wie lang ist das?
Nicht unbedingt. Also es kommt darauf an, aus welchem Land kommst du.
Das heißt, es kann auch sein, dass ich überhaupt nicht da sein darf, genau. Dass ich da nicht einmal Urlaub machen darf, dass ich da nicht, keine Ahnung, meinen Liebsten, meine Tante oder ich weiß nicht wen besuchen darf.
Zum Beispiel, also wenn du jetzt nur kurz da sein willst, kannst du um ein Touristenvisum ansuchen. Für ein Touristenvisum musst du allerdings einige Sachen nachweisen. Also du musst genügend Geld nachweisen, du musst über eine Krankenversicherung nachweisen und so weiter, über einen Haufen Sachen, dass du quasi Österreich keine Kosten verursachst. Was du weiters nachweisen musst, ist eine Rückreisewilligkeit, heißt das.
Wie weiß ich die nach?
Ist sehr schwierig, wird in der Praxis manchmal so gemacht, dass zum Beispiel du nachweisen musst, okay, du hast einen Job in deinem Herkunftsstaat, du hast irgendwie feste soziale Bindungen dort und das ist irgendwie, du wächst den Anschein, du wirst auch Österreich wieder verlassen. Also sprich für die Praxis gibt es einfach ein paar Länder, aus denen du nicht einmal ein Touristenvisum für Österreich bekommen wirst.
Wie zum Beispiel?
Afrikanische Staaten vielfach, also wirklich Länder, wo sozusagen der Wohlstand sehr, sehr niedrig ist. Länder, wo es auch zum Beispiel viele Asylwerberinnen hier gibt aus diesen Ländern, da wird natürlich gleich vermutet, okay gut, wenn der oder die nach Österreich kommt, dann wird er sie gleich versuchen, einen Asylantrag zu stellen oder wird versuchen, einfach hier zu bleiben und wird nicht mehr zurückkehren.
Du hast vorher gesagt, wenn ich nicht die österreichische Staatsbürgerschaft habe, brauche ich irgendeinen Aufenthaltstitel. Das heißt, es gibt verschiedene.
Sehr viele verschiedene, ja. Also es gibt einerseits, also es wird in Österreich gerne unterschieden zwischen Flucht und Migration. Das heißt also, wenn im Migrationsbereich geht es einfach darum, ich habe einen Aufenthaltstitel, weil ich bin hier eine Schlüsselkraft für irgendeinen Beruf. Ich bin hier Angehöriger eines Österreichers, einer Österreicherin. Ich bin Student hier und so weiter. Das sind einfach sozusagen diese...
Entschuldige, kurze Zwischenfrage. Ich bin Angehörige einer Österreicherin. Nutzt man doch nur mehr sehr eingeschränkt was mittlerweile, oder?
Eigentlich, also ich habe als Angehöriger eines Österreichers oder einer Österreicherin ein Recht auf einen Aufenthaltstitel, nur ist insofern erschwert worden seit dem neuen Gesetz, dass es früher so war, okay, sobald ich Angehöriger bin, habe ich automatisch das Bleiberecht hier, habe ich automatisch den freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Jetzt ist es nicht mehr so, weil ich muss in meinem Herkunftsstaat um diesen Aufenthaltstitel ansuchen. Es sind die Voraussetzungen, also notwendiges Einkommen und so weiter, um einiges erhöht worden. Und ich muss auch diese Entscheidung jetzt im Herkunftsstaat, also die Entscheidung über diesen Antrag in meinem Herkunftsstaat abwarten in der Praxis. Was für viele schwierig ist, die einfach hier jemanden kennenlernen, hier heiraten, die müssen so quasi wieder zurückkehren. Im Fall von Asyl wäre man noch schwieriger, weil die manchmal einfach nicht zurückkehren können.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht gesagt, dass sie das, ja, dass das nicht irgendwie mit im besten Fall ziemlichen Aufwand und im schlimmsten Fall mit Bedrohung verbunden ist. Ne?
Genau. Und was eben auch schwierig ist, ist, dass einfach viel höheres Einkommen nachgewiesen werden muss. Also früher waren es 690 Euro oder 650 Euro, glaube ich, die von beiden Ehepartnerinnen nachgewiesen haben werden müssen als monatliches Einkommen.
Wobei da, man dann auch, Entschuldigung, weil wo insofern noch leichter war das aufzuweisen, weil Asylwerberinnen noch arbeiten haben dürfen in einem gewissen Bereich.
Ehepartnerinnen auch vor allem.
Ja. Und Ehepartnerinnen. Und das ist jetzt mit dieser Regelung von wegen, es gibt nur noch Auslandsantragstellung, nicht mehr Inlandsantragstellung. Und die, wie viel ist jetzt als Einkommen?
Eben mittlerweile haben sie diese 650 oder 690, was es waren, auf ca. 1.100 Euro
angehoben. Was an einer Person hängen bleibt.
Und was jetzt mittlerweile eben an einer Person hängen bleibt, weil es dürfen ja nicht mehr beide arbeiten, um das zu erreichen, sondern es darf nur mal eine Person das verdienen. Und es gibt eben viele Personen, die keine 1.100 Euro im Monat netto verdienen.
Genug, ja, auf alle Fälle, ja. Also das heißt, selbst wenn irgendwie ich einen Vollzeitjob habe, ist das nicht geheißen, das heißt das nicht, dass ich sozusagen als erhaltungsfähig vom Staat eingestuft werde.
Nicht wirklich, nein.
Ja. Ja.
Und was sind dann, also wenn es einen Unterschied zwischen Migration und Flucht gibt, dann was sind dann gültige Gründe zum Flüchten laut österreichischen Staat?
Nein, also das Asyl... Gesetz in Österreich basiert auf der Genfer Flüchtlingskonvention und ob die Gründe, also wenn das Asylverfahren ist, dauert es meistens Jahre, bis da überhaupt entschieden wird, ob jemand Asyl bekommt oder nicht. Und das wird von Behörden entschieden, basierend auf dieser Genfer Flüchtlingskonvention, die
verschiedene Fluchtgründe vorsieht, nämlich also man muss quasi nachweisen eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aufgrund der Rasse, heißt es dort in der Flüchtlingskonvention, Religion, Nationalität, politische Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, sprich ich habe eine Behinderung oder ich bin eine Frau zum Beispiel, wird auch unter die soziale Gruppe gezählt, wenn es frauenspezifische Fluchtgründe sind. Und so etwas muss ich eben nachweisen und wirklich dort glaubhaft machen. Das heißt, ich muss meine Geschichte erzählen, was ist mir passiert, wie bin ich verfolgt worden, warum bin ich verfolgt worden und so weiter. Muss es wirklich widerspruchsfrei darlegen. Und Österreich entscheidet dann, okay, bin ich glaubwürdig, herrscht in diesem Staat wirklich diese Gefahr oder glauben Sie, dass ich das alles erfunden habe?
Und es muss immer eine staatliche Verfolgung sein.
Und es muss eine staatliche Verfolgung
sein. Es muss eine staatliche Verfolgung sein.
Ja.
Wenn ich jetzt irgendwo lebe und von einer Zwangsehe oder einer Familienfehde betroffen bin, dann nutzt mir das nichts.
Wird sehr darauf ankommen, wo du lebst. Weil, also eben, wie gesagt, es muss eine staatliche Verfolgung sein, beziehungsweise muss der Staat entweder nicht willens oder nicht in der Lage sein, dich vor diesen Verfolgungshandlungen zu beschützen. Das heißt, wenn du in einem Staat lebst, in dem an und für sich ein sicheres Leben erwartet wird von Österreicher Seite
her. Ich würde gerade sagen, ja, wo die Beamten, die dort sitzen, der Meinung sind, der Staat garantiert
natürlich
dort ein sicheres Leben.
Das ist immer die Voraussetzung,
und
ja.
Diese Meinungen sind teilweise sehr unterschiedlich.
Ja, also ich muss dazu sagen, der Staat garantiert ein sicheres Leben, bringt mich prinzipiell zum Schmunzeln, egal über welchen, um welchen Staat es sich handelt. Aber, ja.
Das ist unter anderem ein Problem in diesem ganzen Asylverfahren, weil also wir schreiben ja Berufungen für negative Asylbescheide und da kommen dann so die Beamten entscheiden, zwar mit Länderberichten, die sie vorgelegt kriegen und die dann sogenannte Gutachter erstellen und so weiter.
Ich nehme an, die sind ungefähr so wie die, weiß ich nicht, diese Berichte, worauf sich das Außenministerium stützt, ob sie eine Reisewarnung ausgeben
das,
oder nicht.
Es kommt sogar darauf an, in welchem, weil das Asylverfahren hat mehrere Instanzen, also man kommt ja als erstes Mal zu einer ersten.
Ich würde gerade sagen, ja, vielleicht könnt ihr mal einfach erzählen, wie das abläuft, so von den Schritten her.
Ja, also in Österreich gibt es 3 Erstaufnahmestellen. Die eine ist Dreiskirchen, das wird wahrscheinlich eh den meisten ein Begriff sein. Thalheim und...
Wo ist Thalheim?
In Salzburg, glaube okay. ich, aber nagel mich ja. nicht drauf fest.
Also das ist auch eine große sozusagen.
Ja, genau. Ja. Die gibt es noch nicht so lang. Die gibt es erst, das weiß ich
2004 muss es sein, sind die Erstaufnahmestellen eingerichtet
und,
worden.
Und Schwächert. Also die Leute, die direkt am Flughafen kommen. In diesen Erstaufnahmestellen...
Entschuldige, das sind diese Container am Flughafen, oder?
Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Also und in diesen Erstaufnahmestellen wird überhaupt erstmal überprüft, ob die Person in Österreich ein Asylverfahren bekommt. Also da stellt man einen Asylantrag und das ist das Zulassungsverfahren. Da wird entschieden, ob du überhaupt zugelassen wirst.
Zum Verfahren.
Zu einem Verfahren.
Ja. Okay.
Ob Österreich überhaupt erst einmal zuständig ist.
Ja.
Weil, da bist du jetzt.
Ja, es gibt also europaweit das sogenannte Dublin II Übereinkommen. Das heißt, so quasi jeder Flüchtling darf in Europa nur in einem Staat einen Asylantrag stellen. Und zuständig ist eigentlich immer dieser Staat, wo ich als erstes lande. Das heißt, theoretisch dürfte Österreich eigentlich gar keine Asylverfahren haben, wenn das wirklich einwandfrei funktionieren würde, weil wir nur von Dublin-Staaten umgeben sind.
Und die Leute können ja mit dem Flieger kommen.
Das sind aber die wenigsten, die wirklich mit dem Flieger
natürlich.
Kommen.
Also nein, also ich kann mich erinnern, wie diese Geschichte mit dieser Drittstaatenregelung eingeführt worden ist, habe ich mir, also abgesehen davon, dass mir natürlich irgendwie die Absicht relativ klar war, ja, aber sozusagen jetzt auch, wenn ich das wohlwollend anschaue, ja, mir denke, vielleicht hat sich da doch irgendwer was vermeintlich Sinnvolles dabei gedacht. Sozusagen auch aus deren, also staatlicher Manier als Perspektive gesehen, ist das ja eigentlich ziemlich absurd, weil das hieße ja, dass praktisch immer alle Außenstaaten die Flüchtlinge aufzunehmen haben und die anderen geht das nichts an oder so, ne?
Eigentlich ja. Und es zeigt sich auch in der Praxis, dass gerade diese Außenstaaten wirklich Staaten sind, wo für Flüchtlinge teilweise unmenschliche Bedingungen sind. Also ich meine, es ist österreichische Fremdenrecht schon nicht schön. Aber wenn man sich zum Beispiel Flüchtlingslager in Polen anschaut, Flüchtlingslager in der Slowakei anschaut, da ist es noch um einiges schlimmer. Auch Griechenland, Malta sind überall Staaten, wo Flüchtlinge wirklich darüber klagen, dass sie quasi kein faires Verfahren bekommen, dass sie echt unter Menschen unwürdig sind.
Das unterscheidet jetzt Österreich nicht wirklich von denen.
Also ja, aber wirklich teilweise noch schlimmer als in Österreich, was man sich wenig vorstellen kann. Und aber auch wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, das heißt keine medizinische Versorgung und so weiter.
Ja. Ja, okay, also es gibt dieses Zulassungsverfahren. Wenn es jetzt heißt, ich werde nicht zum Asylverfahren zugelassen, was passiert dann?
Dann passiert das, dass man einen negativen Bescheid bekommt. Mhm. Und gegen den kann man berufen. Sofern man ein Recht, also jemand hat, der die Berufung schreibt.
Wie zum Beispiel die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung.
Ja, wobei echt seit diese Erstaufnahmestellen sind, ist es echt, man bekommt teilweise nicht mehr mit, dass Leute, Personen in Österreich sind. Mhm. Also man kommt nach Österreich, stellt ein Asylverfahren, einen Asylantrag in einer Erstaufnahmestelle und man muss dort bleiben. Mhm. Und es könnte auch passieren, dass man einen Asylantrag stellt und während man darauf wartet, ob man zugelassen wird oder nicht, in Schubhaft ist. Mhm. Also man von Österreich auch nicht wirklich viel sieht, außer Dreiskirchen und Schubhaft.
Ja. Das heißt, man hat auch sozusagen keinen Zugang zu irgendeiner Beratung oder gibt es dort Leute, die die Menschen beraten?
Es gibt in den Zulassungsverfahren schon Rechtsberater, die in Dreiskirchen direkt sitzen, aber die natürlich total überlastet sind auch. Also die wenig Chance
und die
haben.
Und sind die auch unabhängig?
Nein.
Sondern? Vom Innenministerium eingestellt eigentlich.
Die sind vom Innenministerium eingestellt.
Sein tut es, glaube ich, die Diakonie ist zum Beispiel in Dreiskirchen, oder?
Als ja, aber nicht während dem...
Aber es ist halt eine Stelle, die vom Innenministerium auch vergeben wird und an gewisse Organisationen zugeteilt wird.
Gut, okay. Also ich wurde nicht zugelassen. Wenn ich Glück habe, Komme ich, genau. Und es gibt einen Einspruch, wenn das nicht passiert, was ist dann?
Nein, dann...
Ist das Asylverfahren so quasi aus? Das heißt, ich bin ab sofort illegalisiert, sobald dieser negative Bescheid jetzt rechtskräftig wird. Und mir droht dann eben einerseits die Schubhaft und zweitens die Abschiebung einfach in meinen Herkunftsstaat.
Okay, so, jetzt werde ich zum Asylverfahren zugelassen. Also das heißt jetzt einmal nur, dass irgendjemand schaut, dass das einmal geprüft wird.
Genau.
Okay, das macht wer?
Machen Beamte des Innenministeriums, sogenannte, also vom Titel her Amtsdirektoren. Mhm. Das sind einfach ganz normale Beamte, also auch teilweise oder vielfach keine juristische Ausbildung oder irgendetwas, auch keine besondere Ausbildung einfach. Also du bist Beamter, du kannst Asylreferent werden. Mhm. Das heißt, ich lade diese Menschen dann meistens ein zu einer Einvernahme und befrage die über ihre Fluchtgründe. Mhm. Versuche Widersprüche aufzudecken, versuche, so wie es in der Praxis passiert, dann wirklich teilweise Widersprüche fast reinzukonstruieren und wirklich die Leute also bis aufs Letzte zu fragen, um irgendwie zu schauen, okay, könnte das wahr sein oder könnte der sich in irgendwelchen Widersprüchen verhandeln?
Also das heißt, ganz abgesehen davon, dass das ja nicht so ohne... Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin aus welcher Situation auch immer geflüchtet. Mhm. Das ist ja sehr oft nicht so einfach, das dann zu erzählen. Aus verschiedensten Gründen. Ja? Aus, vielleicht bin ich traumatisiert, aus, das war irgendwie chaotisch, also sprich, da erzählt man leicht einmal was, was man nachher war, vorher oder wie auch immer. Also das ist ja schon mal nicht so eine einfache Situation, aber abgesehen davon kann man auch davon ausgehen, dass einem sozusagen Menschen gegenüber sitzen, die mehr oder weniger nur darauf warten zu sagen, ha, oder so.
Ja, das kann des Öfteren passieren.
Ja.
Also, das wollte eben deshalb, weil ich das vorher gesagt wegen subjektiv und wenn der Beamte entscheidet und wie, inwiefern ein Staat sicher ist oder nicht. Der absurdeste Bescheid, den ich jemals von einer Erstaufnahmestelle bekommen habe, war ein Kurde aus der Türkei, der eben Zulassungsverfahren hatte. Und der Asylantrag ist als unbegründet zurückgewiesen worden, weil die Behörde nicht feststellen konnte, dass Kurden jemals in der Türkei
in irgendeiner Art und Weise verfolgt worden sind,
Probleme haben und dergleichen. Zitiert ist unter anderem die Kronenzeitung worden. Also,
das ist unfassbar.
Time not long ago, when people were still living in the northern zone, they could still breathe and everybody wasn't dead. Somebody recorded a song, this is what it said. After the first and the second world wars, you think us Europeans couldn't take it no more. But we built up and tore down a Berlin Wall, only to build a new and improved around a crumbling fort. This one was a bit tricky, not visible to the naked eye. And if you was lucky, you could slip through the cracks and the crevices tugging. Your life under your arm, this way some people snuckin', only to become second class citizens. Not listed in the system, not existing in a sense. Illegal immigrants, the word left a bit of scent. This place is cold and evil, I should've never went to Fort Europa. My so-called utopia, where I can't find no culture. Filler walls getting closer and closer and closer. Right here in Port Europa, where I can't find no culture. Filler walls getting closer and closer and closer.
I'm getting over high, dreamt of superpowers. Wanted to roll with the bad boys, fuck up, I fucked in the showers. Too scared to hold our own ground, can't beat them, join them, we down. Stay with the winning team, my enemies bring in another round. And bottoms up while they drown. Invitations at the door, members only, no hangarounds. Inside the fortress of finance, we appreciate the less fortunate's finance. As long as she live high class, and that's no problem with swallowing for the almighty euro. Well, you know, we put a brother's out of business, though. Make sure they're not leaving that boat, we'll lose a rope of a life beside the fort, send them back home and so forth. Cause we got employment issues, we got kids of our own. Trying to tear down the wall with chrome and black ink flow. Keep them out at all costs, this ain't the time to go soft. We stand united or this soon we'll be lost inside.
So-called utopia, where I can't find no culture. No, no. Till the walls getting closer. And
stepping stone on the road to the riches. We're heading for anybody coming away. We're gunning away. Whoever got something to say better be running away. But I'll stay to see through the peepholes, 'cause people like that is all we know. And all of these lies and false promises, the shit would come back with the god nemesis. You, whoever pick up this 100 years from now, here's the last song before we all go down. The revolution is a moment away. The tension's in the air that is coming our way. But powerful forces do their best to counteract so they'll suit the west. Temperatures rising, ain't no turning back. At this point where the world is at, painting for a crossroad, which way to go? Heaven or hell, only you can say you know about.
What you wrote down,
come on,
the so-called utopia, where I can't find no culture.
No,
the walls getting closer and closer and closer. Right here in Port Europa, Fort Europa, nothing but claustrophobia. Right here in Fort Europa, right now.
Ja, okay, also ich habe dieses Zulassungsverfahren, also ich bin zugelassen. Es gibt, ich stelle einen Asylantrag und diese Asyl, wie,
Referenten? Bundesasylamt, eigentlich.
Das Bundesasylamt bewertet den. Sagt, soweit ich mich irgendwie an eine Statistik erinnere, die ich einmal gelesen habe, in den überwiegenden Zahl der Fälle, nein, da gibt es keine Gründe.
Genau.
Wisst ihr ungefähr, in welchem Verhältnis das steht?
Nicht genau, also was ich weiß ist, also theoretisch sollte ja ein Asylantrag nach der Person, nach der Geschichte entschieden werden. De facto wird es eigentlich meistens nach dem Land entschieden. Das heißt, ich habe in gewissen Ländern eine sehr gute Chance, Asyl zu bekommen oder zumindest einen Aufenthaltsrecht zu bekommen. Mhm. Aus gewissen Ländern gar nicht.
Also okay,
da kann ich noch so gut erzählen. Haut nicht hin.
Ja, gut, also jetzt wird das negativ beschieden. Dann?
Dann habe ich eben die Möglichkeit, eine Berufung zu schreiben innerhalb von 2 Wochen, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte.
Diese 2 Wochen, das ist kurz.
2 Wochen, 14 Tage, eine Berufung, genau. Und dieser Bescheid, den ich da bekomme, der negative Bescheid, ist auf Deutsch im Endeffekt, außer der Spruchpunkt, das heißt, ich bekomme kein Asyl und die Rechtsmittelbelehrung, ich habe die Möglichkeit, Berufung zu schreiben. Das wird in meiner Muttersprache auch übersetzt.
Mhm.
Ansonsten die ganze Begründung ist auf Deutsch. Das heißt, ich bekomme kein Asyl, weiß, dass ich Berufung schreiben kann, habe aber keine Ahnung, warum bekomme ich kein Asyl.
Verstehe.
Das heißt, das ist in den meisten Leuten eigentlich so gut wie nicht möglich, eine gute Berufung zu schreiben.
Natürlich,
dagegen.
Weil sie auch gar nicht wissen, warum sie abgelehnt worden sind. Sofern nicht irgendwie ein Dolmetscher etc. etc. Ja, verstehe. Okay, es wird eine Berufung geschrieben, die geht dann an wen?
An den unabhängigen Bundesasylsenat. Davon gibt es jetzt auch 2 in der Laxenburger Straße in Wien und eines in Linz. Und dort,
Entschuldigung, da, also das Bundesasylamt gehört zum Innenministerium.
Genau.
Und der Bundesasylsenat gehört zu?
Ist eigentlich eine unabhängige Instanz, vergleichbar mit dem UVS zum Beispiel auch.
Also eigentlich?
Eigentlich heißt, die Leute werden dort nur auf Zeit hinbestellt. Das heißt, die kommen teilweise aus dem Innenministerium, kommen teilweise auch aus NGOs und so weiter.
Mhm.
Werden dort aber nur auf eine gewisse Zeit hinbestellt und müssen danach zu ihrer eigentlichen Behörde zurückkehren. Was so viel ist auch beim UVS das Gleiche, was natürlich bedeutet, okay gut, ich werde natürlich nicht immer gegen meine Herkunftsbehörde entscheiden.
Ja, die ist sehr relativ.
Also.
Ja. Okay, also die Berufung geht also an, jetzt habe ich wieder vergessen, das Bundes, was?
Unabhängiger Bundesasylsenat.
Den unabhängigen UBAS. Bundesasylsenat, UBAS. Ja.
Genau.
Gut. In welcher Zeit ungefähr passiert das jetzt? Weil du vorher gesagt hast, das dauert so lang.
Naja, das ist echt, das kann man nicht wirklich sagen, wie lang etwas dauert. Ich habe jetzt vor 2 Monaten, hat jemand überhaupt erstmal einen negativen Bescheid vom Bundesasylamt gekriegt, der 1996 einen Asylantrag gestellt hat.
96?
Ja.
Vor 12 Jahren?
Genau.
Okay.
Und das Absurde ist, dass wenn man entscheidet, ob jemand Asyl bekommt oder nicht, geht die aktuelle Lage im Herkunftsland Das heißt, natürlich sind seine Asylgründe, die er 1996 gehabt hat,
mittlerweile völlig verändert. Ja. Verstehe. Okay, gibt es dann noch eine Instanz danach oder war es das?
Ja? Momentan ja. Momentan hat man dann, kann man eine Beschwerde beim VWGH, also Verwaltungsgerichtshof, noch einlegen.
Mhm. Oder momentan auch beim Verfassungsgericht.
Momentan heißt, dass sie das mit 1. Juli der Asylgerichtshof kommt und dann ist die dritte Instanz im Asylverfahren weg. Also man hat dann kann nicht mehr zum VWGH gehen.
Das heißt, der Asylgerichtshof ist nicht die dritte Instanz statt des Verwaltungsgerichtshofes, sondern der ist statt dem UBAS, genau. Oder wie? Und dort ist es dann aus.
Genau, also es gibt keine Möglichkeit mehr zum Verwaltungsgerichtshof zu gehen. Es gibt noch eine Möglichkeit, den Verfassungsgerichtshof anzurufen, aber nachdem Asyl jetzt nicht verfassungsrechtlich verankert ist, kann ich wegen Nicht-Asylgewährung nicht zum Verfassungsgerichtshof gehen.
Verstehe.
Weil dafür ist er einfach nicht zuständig, weil es einfach nicht in der Verfassung steht.
Ja, andere Frage. Also wie leben die Leute in dieser Zeit?
Nein, wenn du in Treskirchen oder in einer Erstaufnahmestelle bist und zugelassen wirst, dann kommst du in die Grundversorgung. Das heißt, dort wirst du dann zugeteilt nach Tirol in den Gasthof. Oder
das
nach,
sind die Pensionen, genau, die berühmten und so.
Ja. Oder nach Wien, obwohl Wien keine neuen Leute mehr aufnimmt, weil Wien voll ist. Und wie man ja weiß, sind diverse Bundesländer, die ja nicht so gern Asylwerberinnen aufnehmen. Und dort bist du dann und dort musst du auch sein. Du musst in diesem Bundesland bleiben, in der ganzen Zeit des Verfahrens.
Also man schickt mich irgendwie nach Hintertupfing am Großgrünanger und dort habe ich zu sein.
Genau, sobald du nach Wien kommen würdest und da jetzt einen, was sehr viele machen, einen Meldezettel hast, fallst du aus der Grundversorgung.
Also und
Grundversorgung bedeutet, man ist krankenversichert, wenn man in einer Pension lebt und dort Verpflegung kriegt und so weiter, hat man noch zusätzlich 40 Euro Taschengeld im Monat und damit sollte man leben.
Und wenn ich jetzt sage, ich gehe nach Wien und suche meinen Job?
Geht nicht, weil du kein Recht hast.
Man darf nicht arbeiten.
Genau.
Ich darf nicht arbeiten?
Nein. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, keine Ahnung, bei der Emma 48 zu arbeiten.
Schnee zu schaufeln oder wie?
Genau, im Winter aushilfsweise und immer unter geringfügig natürlich.
Mhm.
Und es gibt für Frauen auch die Möglichkeit, Sexarbeiterin zu werden. Also das sind dann im Endeffekt die einzigen Ausnahmen von diesem Arbeitsverbot, das ich als Asylwerber, Asylwerberin habe.
Offiziell?
Jein, würde ich jetzt mal sagen.
Na, weil du sagst, es gibt die Möglichkeit, Schwarzarbeiten, ja, aber es gibt die Möglichkeit, dass dafür kann ich eine Bewilligung sozusagen kriegen.
Wie es rechtlich genau argumentiert wird, weiß ich nämlich nicht, aber ja, es gibt diese Möglichkeit, wenn ich sozusagen die Untersuchungen mache, also diese Gesundheitsuntersuchungen mache.
Ja, klar.
Dann, aber diese Möglichkeit gibt es also.
Ich fasse es nicht. Und die Emma 48 kann auch Schnee schaufeln gehen.
Ja, es ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Regelung ist, weil es jetzt wieder ein was Neues gegeben, muss ich gestehen, das weiß ich jetzt nicht, aber im öffentlichen Raum, also was halt mit Stadt und so weiter zu tun hat, da kann man in der Grundversorgung bleiben und geringfügig arbeiten. Also eben zum Beispiel zu M48 gehen und dort könntest du neben der Grundversorgung, neben die 40 Euro, geringfügig arbeiten.
Mhm.
Würdest du geringfügig in einem, keine Ahnung, in einem Billa oder irgendwo arbeiten, dann würde die Grundversorgung wegfallen.
Ist das ein Spezialabkommen mit der MA48?
Nein, ich habe jetzt nur MA48 als Beispiel.
Ja, was war sie?
Also zumindest der öffentliche Raum.
Verstehe.
Nein.
Okay.
Spielen wir noch ein Lied?
We'll be right back. euch das Recht zu bestimmen, wer darf hier leben, denken und gestalten, nur mit staatlichem Papier. Jeder Mensch hat gleiches Recht, ganz egal in welchem Land, solidarisch Hand in Hand. Niemals, niemals Ausgrenzung akzeptieren, niemals, niemals Rassismus tolerieren. Dieser Botschaft, Chauvinismus ist bürgerlich geprägt, kulturell wird sich reicher, gleiches Recht wieder verschmäht.
Elke, du hast mir jetzt gerade während die Musik laufen ist noch was erzählt von wegen Arbeitsmöglichkeiten.
Ja.
Unter Anführungszeichen.
Nein, eine legale Arbeitsmöglichkeit ist zum Beispiel für Menschen, die in Haft sind. Also in der Haft hast du die legale Möglichkeit zu arbeiten und bekommst und kommst. Das Problem ist nur dann eher, dass das, was du verdient hast in der Haft, dann aufgerechnet wird wieder auf die Grundversorgung. Das heißt, du, keine Ahnung, du verdienst 400 Euro und bekommst dann für 10 Monate keine 40 Euro Grundversorgung mehr, wenn du aus der Haft bist.
Nachher.
Genau, nachher. Da geht
sie
man
nehmen
davon
mich
aus,
in Schubhaft.
Nein, das ist nicht strafhaft.
Nein, sie nehmen mich in, also in der Strafhaft.
Genau. Strafhaft.
Okay.
Nicht Schubhaft. Eine Schubhaft darfst du ganz, dort darfst du nicht arbeiten, dort darfst du Däumchen drehen.
Es gibt in der Schubhaft da so gut wie überhaupt keine Beschäftigungsmöglichkeiten oder irgendwas zu tun. Es ist einfach wirklich dort sitzen und warten, oft, also bis zu 10 Monate nach dem Gesetz.
Ja. Mir ist jetzt eingefallen, vor etlichen Jahren habe ich mal ein Interview mit der Ute Bock gesehen und die hat damals gesagt, so von wegen, ich hätte irgendwie so ähnlich gesagt, ich will ja nicht prinzipiell die Leute was Schlechtes unterstellen, ja, aber wenn ich mir anschaue, wie die das machen, eben von wegen, ich darf nicht arbeiten, ich darf das nicht, ich darf das nicht, Entschuldigung, wer wird sich wundern, wenn irgendwie die Taschelzieher und ich weiß nicht, was in ein paar Jahren überhand nehmen? Die Leute müssen von was leben. Ja? Also, sie haben gemeint, das ist auch vielleicht nicht ganz unabsichtlich. Ja? So noch böse, alle Möglichkeiten nehmen, der Mensch muss von was leben. Haha, da hat es eine Straftat gegeben. Ne?
Genau, die bösen Ausländer.
Ja. Genau. Es ist schon 8:50 später sogar. Das heißt, wir haben irgendwie festgestellt, die Zeit ist unwahrscheinlich schnell vergangen und es war ein Bruchteil von dem, worüber wir eigentlich reden wollten. Das heißt, wir werden, wenn ihr noch einmal kommen wollt, wieder mal eine Sendung machen.
Ja.
Wenn ihr uns wieder einladet, gerne.
Liebend gern, ne? Weil also es hat einfach irrsinnig viele Facetten, ne? Und rechtliche, praktische, ja. Also ich würde mich freuen, dass man das, also gibt jetzt noch keinen genauen Termin, aber mal schauen, dass wir das vielleicht irgendwann fortsetzen.
Und wer sonst einfach noch mehr Informationen haben will, es gibt auch eine Webseite von uns, die heißt www.deserteursberatung.at. Und dort lässt sich eben rechtlich einiges nachlesen oder aber auch Aktionen, die wir so gemacht haben.
Und ihr könnt immer Unterstützung brauchen.
Wir können ja immer Unterstützung
praktisch
brauchen.
Praktisch und finanziell.
Praktisch und finanziell.
Dann danke fürs
danke
Erzählen.
Danke.
Danke für die Einladung.
Und jetzt haben wir ein paar Ankündigungen.
Am 11. und 12. April rufen wir an zwei Tagen zu dezentralen Demonstrationen, direkten Aktionen, Infoarbeiten, Straßenfesten, Hausbesetzungen und viel mehr auf, um Freiräume und antikapitalistische autonome Kultur zu verteidigen. Dezentral und überall, auch du bist gefragt. In Wien um 15 Uhr am 11.04. im Resselpark. Eine Demo für Freiräume und antikapitalistische Kultur.
Es gibt nicht nur den Treffpunkt am 11. April um 15 Uhr im Resselpark, es gibt auch am 12. April, das ist dann der Samstag, noch einen Treffpunkt um 16 Uhr beim Schottentor zu einer BIM-Party. Und es gibt dann danach um 18 Uhr im Alten AKH im Hof 2 einen Workshop zu queer-feministischer Raumgestaltung und Aneignung. Klingt spannend.
Nächsten Samstag.
Also auch am 12. April?
Am 12. April, am Abend, also um 19.30 Uhr, gibt es in der Wipplinger Straße 23 im ersten Bezirk eine Veranstaltung über Isolationshaft, also heißt FIES in Spanien. Das ist mit Pastora, die Mutter von José Tario, ein Anarchist, der eben in diese Hochsicherheitsgefängnis in Spanien gehalten worden ist und dort gestorben ist. Es ist jetzt ein neues Buch rausgekommen auf Deutsch und eben das ist jetzt eine Veranstaltungsreihe, die auch nach Wien kommt mit Pastora.
Ja, und die Mittwochstermine, es gibt wie immer am Mittwoch ein Queerbeisel. Das Queerbeisel ist in der Wipplinger Straße 23. Einlass ist dort immer ab 18.30 Uhr, beginnt dann Veranstaltung so ungefähr um 20 Uhr. Diesen Mittwoch stellt sich die Unterstützerinnengruppe DEFMA vor, Untertitel Antisexismus muss Praxis werden. Also DEFMA hat es sich zur Aufgabe gesetzt, erstens, wie gesagt, Unterstützung zu leisten und prinzipiell mehr Raum für antisexistische Praktiken zu eröffnen und zu schaffen. Und im Ernst-Kirchweger-Haus im 10. Bezirk in der Wielandgasse 2 bis 4 ist am Mittwoch das Politdisco-Beisel. Diesen Mittwoch wird ein Film gezeigt, der heißt Die Rückkehr und ist aus dem Jahr 1977 von Franco Messner. Und es geht dabei um die Vertreibung der Kärntner Sloweninnen während der Zeit des Nationalsozialismus und den Anfeindungen bis heute. Ganz interessant dabei ist, wie gesagt, der Film ist von 1977, also nicht mehr der neueste. Und es gab damals auch Bemühungen von verschiedenen Seiten, dass der im ORF ausgestrahlt wird. Dazu ist es aber nie gekommen, weil der Film angeblich den Qualitätsansprüchen des ORF nicht entspricht. Wenn man sich jetzt so das Klima der 70er Jahre mit dem damals ja gerade sehr aktuellen Ortstafelstreit vorstellt, ja, daran hat sich aber bis heute nichts geändert. Der ist auch in den 80er und in den 90er und nach 2000 nicht gezeigt worden. Ne? Also wie gesagt, bis heute hat der ORF das verweigert. Den gibt es also am Mittwoch im EKH, im Politdiskut-Beisel. Ich glaube auch so um 8.
Und es gibt ein Soli-Fest für anarchistische Radio.
Ja, am 24. April. Menschen, Hörerinnen und Hörer, Radiomacherinnen und Radiomacher, am 24. April, was sich ist ein Donnerstag, wird es ein Fest für das anarchistische Radio geben. Und zwar in der IDA, die ist im 15. Bezirk, in der 12er Gasse Nummer 9. Kleiner Tipp, irrsinnig leicht zu merken, 15, 12, 9, also 15. Bezirk, 12er Gasse Nummer 9, ab 21 Uhr. Zweck der Übung ist irgendwie zu feiern, dass es immer noch gibt. zu sichern, dass es noch lange gibt, zwecks Anreiz mitzutun, zu hören, Bekanntmachung und ein paar, ein bisschen Geld zusammenzutragen, weil sich also immer wieder, wenn es neue Sendungsverantwortliche gibt, Kurse anfallen, Pickeln machen etc. Also Werbung mit einem Wort.
Mit
Propaganda.
Live-Musik, also Live-Musik, DJs und
live aufgelegt.
Zum Essen live aufgelegt und Performances.
Ja,
und,
genau, spannende Performance.
Ja. Und ja, zum Essen gibt's und dann gibt's auch Cocktails. Also ja, bitte kommen, soll lustig sein.
Genau. Das war's für heute. Ah ja, eins noch, nächsten Sonntag, also am Wochenende, wie gesagt, 11. 12. April sind ja die internationalen Besetzerinnentage, die wirklich, also jetzt nicht nur in Österreich in verschiedenen Städten, sondern auch in anderen Gegenden, ich glaube hauptsächlich Mitteleuropa, aber vielleicht täusche ich mich da, stattfinden. Und nächsten Sonntag im anarchistischen Radio werden dann auch die Ereignisse des Wochenendes besprochen. Das ist zumindest der Plan. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht es gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ich war vom Glauben besessen an ein besseres Land. Kann ihren Augen lesen, dass sie noch niemand wie eine kleine Schwester verstand. Nichts ist ihr zu Hause gewesen, da sie nichts Festeres fand, als die zerfressende Angst, von ihr abgeschoben zu werden in ein anderes Land. Dort war die Erde restlos verbrannt, als die Liebe in Zugenagel in Särgen verschwand. Von der verletzten Hand der Menschheit verbannt. 4 Jahre alt wie Treibsand nach Deutschland gespült, wo sie ihr Leid in der Zeit fand. 11 Jahre später sucht sie immer noch Beistand, reduziert auf den Aufwand. Deine Aufenthaltsbefugnis, wenn in ihrem Bauch statt Mut nur Verzweiflung und Wut ist. Und du fragst nach Tatsachen? Sie darf keine Ausbildung machen, denn sie ist hier nur geduldet. Wieder schaut ihr in die Augen, als ob sie ihm etwas schuldet. Deutschland ringt nach Geld, Deutschland hinkt. Auch sie wird dem Sozialstaat zu Last fallen, weil man sie dazu zwingt.
On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes à bon marché, on détruit leur ville. D'un côté à chaque instant, on profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes à bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chaque instant, on profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes à bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chaque instant.